Wer hat die Wahl? Gespräche übers Wählen gehen. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Jacqueline Tomic ist Nichtwählerin. Aber vor allem ist sie zweifache Mutter und stolz darauf, inzwischen wieder arbeiten zu gehen. Was so banal klingt, ist für die kleine Familie keine Selbstverständlichkeit. Vor 6 Jahren hat sich ihr Leben schlagartig verändert. Wenige Wochen nach der Geburt ihres zweiten Sohnes Luca kam die Diagnose: Hirntumor. Es folgten nicht nur OPs und Chemotherapien, sondern auch Hartz IV für beide Eltern.
Ich denke gerade auch in so einer Situation wie in unserer jetzt, dass Familien unverschuldet in Hartz IV fallen müssen. Gerade für solche Familien sollte es andere Hilfspakete oder sowas geben als sofort Hartz IV.
Die Podcasterin Lea Kronenbürger hat eine Frau getroffen, die in ihrer schwierigen Situation auf ihre Familie, ihren Freundeskreis und gemeinnützige Organisationen setzt und nicht auf die Politik. In der 9. Folge von Wer hat die Wahl spricht sie mit Jacqueline Tomic über Schicksalsschläge, Rollenvorbilder für ihre Kinder und darüber, warum sie am 26. September nicht zur Bundestagswahl gehen will.
Hallo Frau Tomic.
Hallo Frau Kronenbürger.
Sie sind zweifache Mutter, arbeiten momentan im Pflegeheim und sind vor einigen Jahren Hartz-IV-Empfängerin geworden. Und diese Folge geht um die Frage, wer hat die Wahl? Das heißt, zum einen geht es um die Person, die die Wahl hat. Es geht also um Sie. Ich möchte Sie kennenlernen. Ich würde gerne Ihre Geschichte heute hören, dass man die Möglichkeit hat zu verstehen, ja, wie denken Sie, was bewegt Sie? Und zum anderen geht es aber auch um das Wort Wahl in diesem Satz. Das heißt, es geht auch um die Bundestagswahl, die dieses Jahr im September stattfindet. Und um vielleicht mal da direkt einzusteigen, Frau Tomic, gehen Sie wählen?
Ich nein, gehe nicht wählen.
Wann waren Sie das letzte Mal wählen?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr, das ist schon lange her.
Es ist ja immer spannend, wie so ein Kontakt zustande kommt. Also wie habe ich Sie jetzt kennengelernt, wie habe ich geschafft, dass wir beide jetzt heute ein Interview führen? Die Idee hinter diesem Podcast ist, dass Menschen zu Wort kommen, über die viel gesprochen wird, aber die selbst selten zu Wort kommen. Und Frau Tomic, ich habe da sofort an Eltern denken müssen, insbesondere an Mütter. Und da trifft es sich ganz gut. Meine Mutter ist Leiterin einer integrativen Kindertagesstätte in Köln und ihr Sohn geht in diese Kita. Ist Luca, oder?
Richtig, ja, Luca.
Wie alt ist Luca?
5.
Meine Mutter hat mir nicht viel über sie erzählt, aber sie hat mir eines verraten. Sie hat gesagt, Frau Tomic ist eine Frau, die unheimlich viel leistet. Was glauben Sie, warum hat sie diese Worte gewählt?
Ja, wahrscheinlich aus dem Grund. Ich habe 2 Söhne. Der Große ist 12, der Kleine ist 5. Und kurz nach der Geburt von Luca haben wir die Diagnose Gehirntumor bekommen. Es folgten mehrere OPs, mehrere Chemotherapien. Und das ist halt, in so einem Moment ändert sich das Leben schlagartig. Von einer Sekunde auf die nächste. Und man wächst, man wird stärker und man tut alles.
Das heißt, Ihr erster Sohn war da schon so 6 Jahre alt?
Genau, richtig. Ja. Er war 6 Jahre alt bei der Diagnose.
Können Sie beschreiben, wie damals vor der Diagnose oder vielleicht kurz vor der Diagnose Ihr Leben aussah?
Ja, also mein Mann hat bei der Deutschen Post gearbeitet. Ich habe beim Anwalt gearbeitet, also beide berufstätig. Unser Sohn, der kam im September auf die Welt und eigentlich hatte ich vorgehabt, ab Januar wieder arbeiten zu gehen. Ja, und dann kam leider die Diagnose. Es musste ja auch natürlich dann einer bei unserem 6-jährigen Sohn bleiben und einer halt ständig mit im Krankenhaus. Wir haben uns täglich abgewechselt, damit das halt auch für den Großen nicht so eine schlimme Zeit wird. Ja, mein Mann hat sich dann krank schreiben lassen, 18 Monate lang Krankengeld bezogen und ja, dann sind wir leider ins Hartz IV gefallen.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es dann so eine, also passiert das dann einfach automatisch oder gab es da noch irgendwie Überlegungen, ob man das anders regeln kann, auch vielleicht auf der Arbeit Ihres Mannes?
Nein, also von der Arbeit meines Mannes, da kam keinerlei Rückhalt. Im Gegenteil, also die kam ja damals sogar noch mit der Aussage, nicht er wäre krank, sondern ja nur das Kind. Und war auch in psychologischer Behandlung. Und dann bleibt einem nach den 18 Monaten halt leider nichts anderes übrig, ne? Als man rutscht sofort ins Hartz IV, ungewollt.
Was bedeutet das konkret? Ist es dann wirklich so ein Abrutschen, so ein langsames, oder ist es eher von heute auf morgen ändert sich alles?
Ja, das ist schon, von heute auf morgen ändert sich alles, ne? Nur man hat das halt damals auch nicht so groß wahrgenommen, dadurch, dass wir halt auch viel mit der Krankheit unseres Sohnes beschäftigt waren. Das ist halt ja vor der Diagnose, man hatte diese finanziellen Probleme nicht, die wir jetzt heute haben. Früher konnte man so einfach sagen, so, wir fahren jetzt einfach mal ins Phantasialand oder wir machen den Ausflug und das hier. Und heute ist das so, das können wir gar nicht mehr, ne? Wenn unser Auto kaputt ist, dann müssen wir erstmal gucken, wo kriegen wir das Geld jetzt für die Reparatur her. Und früher war das halt, ja, wir hatten doppeltes Einkommen gehabt. Jetzt zurzeit gehe ich halt seit letztes Jahr wieder arbeiten. Halt einfach, ja, es bringt mich auf andere Gedanken. Und wir wollen ja auch natürlich ein Vorbild für die Kinder sein, ne? Gut, dass mein Mann jetzt halt noch nicht arbeiten kann, das geht halt leider noch nicht. Das Immunsystem unseres Sohnes ist halt ziemlich schwach. Er geht zwei, drei Tage in den Kindergarten und ist danach wieder wochenlang krank. Oder es ruft der Kindergarten an, so, hier ist irgendwas. Und das macht ja auch kein Arbeitgeber mit, verständlicherweise. Ne? Mhm. Aber ich denke schon, dass es da auch andere Hilfen geben sollte, als sofort ins Hartz IV zu fallen.
Ja, also würden Sie sagen, Sie haben das damals auch als sehr ungerecht oder empfinden es immer noch als sehr ungerecht?
Ja. Ja, es gibt ja auch die Leute, die einfach sagen, so, wofür soll ich arbeiten gehen? Ich kriege das Geld doch vom Staat. Könnte ich genauso gut sagen, aber mache ich nicht. Ja, wenn ich arbeiten kann, mein Mann, der wäre auch froh, wenn er wieder arbeiten könnte, ne? Aber das geht halt im Moment halt nicht. Und ja, aber nur so zu Hause sitzen und das Geld vom Staat kassieren, das geht nicht.
Vielleicht können Sie mich ein bisschen mehr in Ihr privates Leben, wenn das möglich ist, reinbringen. Also wie sieht es aus, gerade mit Ihrem, ja, also Sie haben ja beide Kinder, ein gesundes, ein älteres gesundes Kind und eben das Jüngere, das jetzt noch gerade im Kindergarten ist. Wie sieht der Alltag aus? Wie oft müssen Sie zum Beispiel zu Behandlung ins Krankenhaus?
Ja, also ich gehe morgens arbeiten von 7:30 bis 11:30. Ja, dann komme ich nach Hause, dann hat mein Mann eigentlich schon hier alles geregelt mit Haushaltstechnik und alles. Und ja, dann sind halt auch die Therapien. Mein Sohn hat, also der Kleine hat einmal in der Woche Ergotherapie, einmal in der Woche Physiotherapie im Kindergarten, einmal in der Woche noch Physiotherapie in der privaten Praxis. Logopädie hat er auch im Kindergarten. Dann sind halt noch verschiedene Arzttermine, die wir wahrnehmen müssen. Blutwerte müssen immer kontrolliert werden aufgrund seinem Antiepileptika. Eigentlich ist das MRT in einem 6-monatigen Rhythmus jetzt mittlerweile. Aber bis jetzt, ich glaube, sind wir nur einmal auf diese 6 Monate gekommen, weil die Ärzte halt auch nur, gut, die sind sehr vorsichtig. Und wenn sie irgendwas bei Luca beobachten, was nicht so gut ist, dann wird halt ein Notfall-MRT gemacht. Und das ist in der Regel eigentlich schon fast alle 3 Monate.
Okay.
Und dann alle 6 Wochen halt zur Ambulanz, zur Onkokontrolle. Ja, das sind schon viele Termine.
Wie würden Sie vielleicht die Gemüter Ihrer Kinder beschreiben?
Ja, also Timo ist ein total ruhiges Kind.
Das ist der Ältere,
aber auch,
oder?
Genau, ist der Ältere. Das war der aber auch schon immer. Freundlich sind beide, sehr hilfsbereit. Luca ist im Gegensatz zu Timo so eine richtige Rakete, ne? Der hat Feuer im Arsch, wenn ich das so sagen darf. Er ist, ich glaube, auch einfach durch die letzten 5 Jahre noch stärker geworden und hat ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Das ist schon ein Riesenkampfgeist. Ne? Für ihn ist das, wenn er in die Klinik darf, eine Freude. Der macht Freudensprünge. Ne? Das ist sein zweites Zuhause da.
Und ist er dann da auch länger und auch über Nacht, sodass Sie sich von ihm trennen müssen oder sind Sie immer bei ihm?
Nee, also jetzt seit 3 Jahren sind wir nicht mehr auf Station gewesen. Das war halt so die Chemozeiten. Aber jetzt brauchten wir, Gott sei Dank, mussten wir nicht mehr auf Station bleiben.
Und Timo, wie war das für ihn? Ich meine, er hat ja dann 6 Jahre vielleicht auch ein unbeschwerteres Leben geführt mit Ihnen. Sie hatten beide, wie gesagt, auch Jobs, was für Sie ja auch zu einer Vorbildfunktion gehört, wie ich jetzt verstanden habe, zu zeigen, ich gehe gerne arbeiten und so verdienen wir unser Leben. Also dann waren Sie ja erstmal schwanger, haben ein kleines Baby gehabt und dann kam ja direkt die Diagnose recht schnell.
Genau.
Was hat das mit Ihnen gemacht, aber auch mit Ihrem 6-jährigen Sohn damals?
Für Timo war das ganz schlimm, ist es heute auch immer noch. Er hat große Verlustängste. Er ist auch seit 3 Jahren in psychologischer Behandlung. weil uns einfach wichtig ist, dass er darüber auch spricht. Und ich denke einfach, das ist nochmal was anderes, wenn man mit einem Fremden spricht, als jetzt mit den Eltern. Und Timo hat Panikattacken viel und ja, ist halt psychisch labil.
Wie war das jetzt in Zeiten von Corona? Also es waren ja dann nochmal erschwerte Bedingungen, auch für Sie als Familie generell.
Ich denke, im Moment ist es bei Timo so, er ist gerne zu Hause, um einfach zu sehen, dass es Luca gut geht. Mhm. Na, er hatte natürlich auch die Anfangszeit große Angst, in die Schule zu gehen, weil er halt auch Angst hatte, dass er Corona mit nach Hause bringt. Und ja, dann kamen halt hier Bauchschmerzen, dann hat er hier Halsschmerzen gehabt und hat eben halt zu Gründe gesucht, weshalb er nicht in die Schule gehen konnte.
Mhm. Also er hat ein großes Verantwortungsbewusstsein und möchte ja eben nicht dafür verantwortlich sein, dass es seinem kleinen Bruder schlechter geht.
Genau. Das ist für Timo ist das ja schon eine Katastrophe, wenn Luca sich irgendwie, wenn er fällt oder sonst irgendwie was sich wehtut. Das ist für Timo schon direkt das ist schon ein halber Nervenzusammenbruch vorprogrammiert.
Und für Luca, wie geht er damit um, auch vielleicht mit der großen Liebe seines Bruders?
Auch die streiten und zanken sich und lieben sich, ne? Wie die normale Brüder. Das ist gut. Ich bin froh, wenn sie sich zanken. Ich natürlich glaube ich auch manchmal nervt das Timo, dass Luca halt da so mit seiner Krankheit so im Mittelpunkt steht. Ne? Ich meine, man gibt natürlich auch viel Acht darauf, dass das Geschwisterkind nicht so zurückgedrängt wird, aber letztendlich passiert es leider doch immer.
Hat die Corona-Pandemie etwas auch in Ihrem persönlichen Leben nochmal verändert? Also wir haben eben gerade die Schule schon angesprochen, aber auch für Sie als Mutter, welche weiteren Aufgaben kamen da auf Sie zu?
Ja, ganz komisch war das, dass beide halt natürlich zu Hause waren. Timo hat Unterricht und Luca ist ja so einer, der kann gar nicht sitzen, der ist total aufgedreht und muss die ganze Zeit zu seinem Bruder rennen. Ne? Also das ist dann schon manchmal eine Aufgabe, den Luca von Timo fernzuhalten, wenn Timo halt Unterricht hat. Weil vor allem so jetzt während Corona ist der Luca nochmal so richtig, hatte sich an Timo geklammert. Und das ist, er will eigentlich jede freie Minute bei ihm im Zimmer sein. Was natürlich auch manchmal nicht so schön für den Timo ist. Ne? Man kann es verstehen.
Ja, definitiv.
Weil es ist ja auch schon unter normalen Umständen nervend, wenn der kleine Bruder immer da ist.
Wie ist es für Sie und Ihren Mann, also eine solche Diagnose zu bekommen, gerade nachdem man sich gefreut hat, sein zweites Kind bekommen zu haben? Wie sind Sie damit umgegangen, auch als Paar vielleicht?
Also uns in der Beziehung hat es gestärkt, das hat uns noch weiter zusammengebracht. Es gibt natürlich auch andere Paare, ja, die haben das leider nicht geschafft, aber uns hat es echt ziemlich gestärkt. Aber das lag wahrscheinlich auch daran, 2 Wochen vor Lukas Diagnose damals, hatte die Mutter meines Mannes die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und das hat uns alle nochmal so fester zusammengeschweißt.
Hm. Versuchen Sie trotzdem nach vorne zu blicken oder fällt Ihnen das manchmal schwer, wenn Sie sich ansehen, was Sie gerade durchmachen?
Natürlich fällt es einem schwer. Man kriegt immer diese Momente. Ne? Aber man darf nie vergessen, immer straight nach vorne gehen und niemals nach hinten gucken. Das sollte man schon versuchen. Aber diese Momente kommen immer mal, ob man möchte oder nicht. Da denkt man sich dann auch, ne, womit hat so ein Kind das verdient? Womit haben wir das verdient? Aber man muss immer nach vorne blicken. Das hat uns die Klinik damals beigebracht, immer von Tag zu leben und nicht nach hinten zu schauen.
Ich habe am Anfang ja schon gefragt, ob Sie wählen gehen. Sie haben gesagt, nein, also Sie sind nicht Wählerin.
Genau.
Warum?
Ja, weil ich einfach glaube, die erzählen jetzt einfach im Fernsehen das, was die Leute hören wollen. Und im Endeffekt wird sowieso nicht geändert. So, und gut, ich gehe natürlich nicht wählen. Dann kann hier natürlich im Freundeskreis, ja gut, dann kriegen deine Stimmen halt die Leute, die halt nicht gewählt werden und die gerade die Falschen. Ja, aber es bringt doch nichts, wenn ich jetzt wählen gehe, so wie meine Bekannten und mich ein paar Wochen später trotzdem beschwere. Ja, was bringt es denn? Deswegen, und ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß auch gar nicht, wen ich wählen würden, wollen, solle, ja. Mhm.
Wer wären dann die Falschen? Also wenn Freundinnen und Freunde von Ihnen sagen, ja, dann kriegen die Falschen ihre Stimme. Wer
ich weiß es gar nicht. Wenn dieses Thema bei mir anfängt, da wissen die meisten auch schon direkt, das ist dann so abgehakt für mich und da will ich gar nicht mehr weiter drüber sprechen.
Ist Politik schon immer so etwas gewesen, wo Sie gedacht haben, das interessiert mich nicht oder eher, das macht mich wütend?
Beides würde ich sagen, ne? Weil es ist ja die ganz oben, die wissen gar nicht, wie man sich als Kleiner fühlt. Ne? So wie wir jetzt. Die ganz oben, die haben ihre Kohle auf dem Konto, die machen Versprechungen, die nicht gehalten werden. Und die wissen gar nicht, wie uns einer sich fühlt. Deswegen, also groß reden kann man viel, nur man muss es auch tun.
Was müssten die da oben, in Anführungszeichen, wie Sie es gerade gesagt haben, was müssten Politikerinnen und Politiker wissen, um zu verstehen, was sie brauchen?
Ich denke gerade auch in so einer Situation wie in unserer jetzt, dass Familien unverschuldet in Hartz IV fallen, müssen gerade für solche Familien, sollte es andere Hilfspakete oder sowas geben als sofort Hartz IV. Da sieht man natürlich hier im Fernsehen, da läuft ja auch diese komische Hartz IV-Serie, diese Benz-Baracken oder was. Wenn ich mir das angucke, könnte ich regelmäßig in den Fernseher hauen. Also da sind dann die Leute, die da wirklich da sitzen und wofür soll ich arbeiten gehen? Ich kriege das Geld doch vom Amt. So, aber wir werden da mit denen gleichgestellt. Und wir können gar nichts dafür. Wir sind ja auch nicht die einzige Familie, denen es so geht. Es gibt ja noch ganz viele andere Familien.
Ich habe ja am Anfang natürlich auch bewusst gesagt, Sie arbeiten im Pflegeheim, aber Sie empfangen auch Hartz IV seit einigen Jahren. Wie ist es, wenn ich sowas sage? Stört Sie das? Würden Sie sagen, ach, das bin ich gar nicht? Oder ist das für Sie einfach eine Tatsache?
Nein, mich stört es nicht, wenn Sie das sagen, weil ich einfach stolz darauf bin, dass ich arbeiten gehe, trotz Hartz IV.
Haben Sie Situationen erlebt, wo jemand Sie abgestempelt hat? Jemand gesagt hat, Sie sind ja Hartz IV-Empfängerin und dann etwas Negatives meinten?
Ja, es gibt natürlich auch die Leute, die dann hören, ganz ehrlich, von mir denken das nicht viele. Und wenn ich dann erwähne, okay, wir beziehen aufstockend Hartz IV, dann gucken die mich schon komisch an, weil die halt damit gar nicht gerechnet haben. Ne? Obwohl es ja eigentlich damit zu rechnen ist, wenn ich sage, ich bin die Einzige, die arbeiten geht, mein Mann ist zu Hause, ich verdiene dann nicht die Welt auf der Arbeit, was meinen die denn, wo das Geld herkommt? Ja, ich habe keinen Baumkeller oder einen Garten stehen, wo die Scheine wachsen. Also irgendwoher muss das Geld ja dann kommen, ne? Und dann wird man schon blöd angeguckt. Obwohl auch viele, also meine Arbeitskollegen, Respekt davor haben, dass ich arbeiten gehe. Weil es natürlich auch die Leute gibt, wieso gehst du überhaupt arbeiten? Du hast natürlich ein krankes Kind zu Hause und könntest das Geld ja vom Staat kriegen. Aber mich bringt es erstmal auch auf andere Gedanken. Und zum Zweiten möchte ich auch ein Vorbild für meine Kinder sein. Ich möchte ja nicht, dass die in ein paar Jahren so da sitzen wie die im Fernsehen. So, wofür soll ich arbeiten gehen? Ich kriege das Geld vom Staat. Und das möchte ich nicht.
Wenn Sie jetzt allein an das Wort Politik hören, was kommt dann direkt in Ihren Kopf?
Oh Gott, ganz ehrlich, gar nicht so viel gerade. Ne? Politik, das ist im Moment, während Corona, ne? Das ist ja auch, einer macht so, was er will. Die halten sich, es müsste so was Einheitliches geben und nicht jeder macht was anderes. Ne? Ich glaube, das ist auch viel, was die Menschen so jetzt auch während Corona gestört hat, ne? Es sollte keine Maskenpflicht geben. Und was ist? Jetzt kam die Maskenpflicht. Es soll keine Impfpflicht geben. So, jetzt kommt die Impfpflicht durch die Hintertür. Ne? Ich meine, ich hatte natürlich das Glück und bin letztes Jahr im Dezember schon geimpft worden. Aber auch diese Impfpriorisierung, gerade bei solchen Kindern, finde ich, hätten die Eltern viel früher drankommen müssen und nicht erst irgendwann kurz vor Schluss. Und das ist, ich denke, in der Politik an diese kranken Kinder, pflegebedürftige Kinder, denkt keiner.
Ich frage mich, ob es vielleicht doch eine Partei gibt oder eine Politikerin, einen Politiker, wo Sie sagen, da fühle ich mich gesehen. Gibt es so etwas?
Ach, fand ich den Söder ganz gut. Ich fand ihn super. Der hat ganz straight immer nach vorne gesagt, so das machen wir jetzt und so wird das auch passieren. Ne? Der hat ja nie irgendwie was. Also ich fand das super auch, wie der so durch die Corona-Zeiten gegangen ist. Mhm. Das habe ich von Anfang an gesagt. Also den fand ich echt mega.
Wann würden Sie sagen, ich gehe doch wählen? Was müsste passieren, dass Sie sagen, ich entscheide mich um, ich bin zwar gerade eine Nichtwählerin, aber jetzt für die Bundestagswahl 2021 sage ich gehe wählen. Was müsste dafür passieren?
Das kann ich jetzt gerade eigentlich gar nicht so sagen, weil ich eigentlich schon feststehe, nicht wählen zu gehen, obwohl mein Mann, der geht wählen und wollte ich mich eigentlich mal mit ihm darüber unterhalten, aber dann, das funktioniert ja dann nicht so gut mit den Kindern dann dazwischen. Ne? Aber ich denke, schon so viel Soziales sollte kommen, also vor allem für die Kinder. Ne? Jetzt nicht auch nur für die kranken Kinder oder auch jetzt hier während Corona, diese Inklusionsbegleitung unseres Sohnes, den Kleinen jetzt. dem hat der Kindergarten natürlich auch gefehlt. Und die Inklusionsbegleiter durften ja noch nicht mal nach Hause kommen, ne? Obwohl das für die meisten Kinder auch einfach schon eine Abwechslung gewesen wäre. Jemand anderes mal außer Mama, Papa einfach mal zu sehen, ne? Und selbst das wurde ja abgelehnt.
Das heißt aber, wenn ich das so raushöre, ihr Mann geht wählen, viele in ihrem Freundeskreis. Gibt es auch viele bei Ihnen im Umfeld, die genau wie Sie denken und sagen, ich gehe nicht wählen?
Ja, eine Freundin von mir, die geht auch nicht wählen. Aber ich glaube, das hat die auch noch nie gemacht, weil die da genauso gut, also weil die da genauso ist wie ich. Na, wofür soll man wählen gehen? Es ist egal, jemand macht, man beschwert sich doch sowieso.
Viele würden ja jetzt sagen, gut, jede Stimme zählt. Warum würden Sie sagen, Ihre Stimme zählt nicht oder ist es egal, ob Sie wählen gehen?
Ja, ich glaube jetzt nicht, dass genau meine Stimme irgendwo fehlen würde. Also, weil ich auch gar nicht ganz genau, weil wen ich überhaupt wählen sollte. Ne? Deswegen wüsste ich jetzt auch gar nicht, wem ich meine Stimme geben soll.
Wüssten Sie grundsätzlich, wie die Bundestagswahl so abläuft, bezüglich Erststimme, Zweitstimme? Also wissen Sie, wie das funktioniert oder reden Sie darüber mit Ihrem Mann?
Nee, also mein Mann, der weiß ganz genau, wie das alles funktioniert. Und ich bin damit schon überfordert mit Erststimme und Zweitstimme und all sowas. Ja, das ist halt auch, wenn man sich aber auch nie dafür so interessiert hat, dann ist das halt leider so. Vielleicht sollte ich mich einfach auch mal so ein bisschen darüber weiter informieren. Vielleicht würde ich mich dann doch noch zum Umdenken.
Ja, bewegen, dass das ja bewegen, dass ein Umdenken
genau.
stattfindet.
Genau, ja.
Genau. Warum sagen Sie das jetzt? Also ist das so, macht Ihnen das vielleicht doch Lust, dass man sagt, ich habe eine Stimme, ich habe auch mit meiner Familie eine besondere Geschichte, die auch gehört werden muss. Wäre das vielleicht eine Motivation für Sie zu sagen, das muss auch da oben in der Politik gehört werden?
Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das irgendeinen da oben in der Politik interessiert, was in den kleinen Familien ist. Ich glaube, die wissen da schon viel mehr. Natürlich wissen die das, aber es wird doch nichts geändert. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die das interessiert, wenn jetzt irgendeiner hier was irgendwo sagt. Natürlich gibt es Familien mit krebskranken Kindern. Es gibt Familien mit behinderten Kindern, die einen Autounfall hatten oder keine Ahnung was. Und das hat bis jetzt noch nie einen interessiert. Wieso sollte das denn gerade jetzt anfangen, irgendeinen da oben zu interessieren? Sowas hat es ja schon immer gegeben und nicht erst seit jetzt. Wir hatten natürlich damals auch das Glück gehabt, als wenn man das Krankengeld bezogen hat. Man bekommt ja nicht den gleichen Lohn. Man bekommt ja natürlich ein bisschen weniger. Und die Differenz zu diesem Lohn, den mein Mann damals hatte, hat uns, ich glaube, das nannte sich Golfen mit Herz. Das ist in der Schweiz oder sowas. Die hatten uns dann die Differenz dazu ein halbes Jahr lang gezahlt. Aber wieso kommt sowas von so einer kleinen Organisation, die selber über Spenden leben, wieso kommt sowas nicht von der Politik? Das verstehe ich nicht.
Ist das also, was am meisten fehlt, tatsächlich Geld?
Ja, ich denke auch diese kleinen, diese Fördervereine, jeder Förderverein für krebskranke Kinder zum Beispiel, der lebt auch nur von Spenden. Und sowas finde ich halt schade, ne? Ich finde, solche Vereine, die sollten auch mehr von der Politik unterstützt werden.
Gab es einen Moment, wo Sie Unterstützung angefragt haben und dann wurde die verweigert?
Nein, also das hat es Gott sei Dank noch nie gegeben. Ne? Also der Förderverein für krebskranke Kinder, wenn wir jetzt natürlich sagen, letztes Jahr, vor 2 Jahren war unser Auto kaputt, die haben uns da halt einen Zuschuss gegeben. Dann Timo brauchte eine neue Brille, Luca brauchte eine neue Brille. Das waren dann auch mal gerade 600 Euro, die wir jetzt bezahlen mussten. Das hat der Verein auch übernommen. Die Krankenkasse damals, die hat Lukas Brillengläser auch abgelehnt. Die mussten extra verspiegelt werden. Wir hatten einen Attest vom Arzt gehabt, dass er diese Entspiegelung haben muss wegen diesen epileptischen Anfällen. Und wir hatten den Antrag der Krankenkasse geschickt und dann kam irgendwann die Aussage von der Krankenkasse, wenn wir doch nicht wollen, dass unser Sohn einen epileptischen Anfall erleidet, sollen wir die Gläser doch bitte selber bezahlen. Ja, das sind dann solche Momente, wo ich dann denke, wieso stehst du jetzt gerade nicht vor mir? Aber so der Förderverein, nein, also die haben uns noch nie irgendwas abgelehnt. Natürlich ist man auch vorsichtig mit sowas. Man hat natürlich auch so ein gewisses Schamgefühl, ne? Wenn man natürlich vor der Diagnose bedenkt, dass es uns da finanziell echt gut ging, dann hat man auch so ein Schamgefühl, um Hilfe zu bitten. Also das hat mir damals, wie das mit unserem Auto war und all sowas, das hat mich große Überwindung gekostet, dahin zu gehen.
Und von der Politik würden Sie sich da wünschen, dass Sie gar nicht erst in so eine Situation kommen müssen?
Genau.
Haben Sie schon mal mit einem Politiker oder einer Politikerin privat geredet? Also sind Sie mal in ein Gespräch gekommen, wo jemand vielleicht Ihnen das Wahlprogramm erläutert hat?
Nein.
Hätten Sie darauf Lust? Würden Sie das gerne mal machen?
Ja, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte.
Stellen wir uns vor, es wäre jetzt wirklich so, dass eine Kanzlerkandidatin oder ein Kanzlerkandidat bei Ihnen in Köln wäre und hätte gerade Zeit, mit Ihnen ein bisschen zu plaudern. Was würden Sie ihm oder ihr sagen? Was wären Ihre Forderungen, Ihre großen Hoffnungen?
Ja, ich denke auch das, was ich gerade eben gesagt habe, dass auf diese Familien, die ungewollt in Hartz IV fallen, mehr Rücksicht genommen wird. Und ich denke, ja, dass es diese Hilfsangebote mehr geben sollte. Das, was jetzt natürlich während Corona ist, ich glaube auch nicht, dass die Frau Merkel sich da falsch verhalten hat. Also es ist natürlich eine noch nie dagewesene Situation, soviel ich weiß. Und man kann halt auch nicht von den Menschen verlangen, dass man von jetzt auf gleich alles perfekt macht. Deswegen habe ich mich ja auch schon meistens mit den Leuten in den Haaren, ne? Weil alle schreien ja immer hier, Merkel, Merkel, Merkel. Das verstehe ich dann auch nicht so. Dann sagt man, denkt man sich doch auch so, dann stellt ihr euch doch mal dahin und macht es besser. Ne? Nein, geht es nicht? Nee, genau, weil das eine Situation ist, die noch nie dagewesen ist und keiner ist perfekt. Natürlich macht man Fehler. Fehler sind da, um daraus zu lernen.
Ich glaube, am Anfang haben Sie gesagt, dass Sie sagen, viele Politikerinnen und Politiker sagen Sachen, setzen sie nicht richtig um. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Und ich glaube, ich weiß auch nicht, wenn das, ja, wie das in so einem Gespräch wäre. Ne? Natürlich versucht man da dann jemanden Kleines dann umzustimmen. Ne? Ich denke einfach, das ist so dieses Persönliche, das fehlt dann auch. Ne? Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sich das in einem persönlichen Gespräch danach so auswirken wird. Diese Persönlichkeit, die fehlt halt auch einfach.
Kommt Ihnen das weit weg vor, wenn Sie im Fernsehen zum Beispiel politische Debatten sehen und dann mit Ihrer Familie zum Beispiel zusammen sitzen oder spielen? Kommt Ihnen das sehr weit voneinander entfernt vor?
Ja. Ja.
Wie ist das so, wie würden Sie es beschreiben?
Ja, man hat so das Gefühl, das ist eine ganz andere Welt. Ne? Das sind halt die da oben und wir sind ganz unten. Die, ne? Also man fühlt sich nicht so auf einer Ebene. Man fühlt sich schon drunter.
Und hat das auch mit Hartz IV zu tun konkret?
Nee, ich denke jetzt nicht.
Es ist natürlich trotzdem, also Hartz IV ist ja nicht für alle negativ behaftet. Würden Sie auch sagen, es gibt da vielleicht auch eine positive Komponente, wenn Sie jetzt an diesen Bezug denken?
Natürlich, wenn es Hartz IV nicht geben würde, wo wären wir denn jetzt? Ne? Und ich meine, wir haben auch einen sehr netten Sachbearbeiter, der kennt auch unsere Situation und die sind schon nett. Und wenn man da auch natürlich um Hilfe bittet, das geht auch ganz schnell bei denen. Ne? Nur das ist halt auch so das Umfeld. Ne? Man hört natürlich, ach, da Hartz IV und so, ja, dann war es das. Es ist halt auch natürlich, wenn man so im Bekanntenkreis umhört, wenn die natürlich sagen, ja, so, wir machen dies jetzt, wir machen das am Wochenende. Ach, guck mal, ich habe mir das gekauft, ich habe mir dieses gekauft. Und dann denkt man dann schon, ne, boah, nee, ich kann nicht mit. Und ich meine, ich habe super Freunde und die sagen dann auch, ach komm, weißt du was, wir bezahlen das jetzt mal und irgendwann gibst du uns das halt dann mal wieder. Aber das ist dann halt auch mit so einem komischen Gefühl, halt so ein Schamgefühl.
Reden Sie manchmal mit Ihrem Mann und vielleicht auch in der Familie über Politik oder ist das eher gar kein Thema im Alltag?
Bei mir ist das gar kein Thema im Alltag. Ne? Also mein Mann, der redet da schon viel, auch mit meinem Schwiegervater drüber. Aber dann schalte ich schon auf Durchzug, sodass ich das dann gar nicht so richtig mitkriege. Weil das sind einfach Sachen, da möchte ich dann auch einfach gar nicht so richtig zuhören.
Bis zur Wahl, können Sie sich vorstellen, dass bis dahin noch etwas passiert, sodass Sie sagen, meine Stimme zählt, ich hab die Wahl und ich werde wählen gehen?
Na klar, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ne? Natürlich kann das jetzt auch sein, dass ich mich da jetzt weiter so mit meinem Mann unterhalte oder mich mal selber so darüber informiere, dass ich dann vielleicht doch noch wählen gehe. Ja, also es gibt nichts, was es nicht gibt.
Ich danke Ihnen sehr, Frau Tomic, für dieses Interview und wünsche Ihnen allen und auch Ihnen, Frau Tomic, und Ihrer Familie, vor allen Dingen Luca und Timo, alles Gute.
Dankeschön.
Das war der Podcast Wer hat die Wahl? Mit Lea Kronenbürger und Jacqueline Tomic. Redaktion Mareike Bier und Marie-Therese Gröne. Produktion 1.Studio. Mehr Angebote zu den Themen des Interviews und der Bundestagswahl am 26. September finden Sie auch unter www.bpb.de.